Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Die Themen heute. Wie viele Menschen leben auf der Straße? In Berlin findet in der kommenden Nacht die bundesweit erste Obdachlosenzählung statt. Auch kirchliche Einrichtungen beteiligen sich an der bislang einmaligen Aktion in Deutschland. Softwareentwickler und Seelsorger Petro Bokanov ist einer von 4 ukrainisch-orthodoxen Geistlichen in Deutschland. Erst vor einem Jahr wurde die ukrainisch-orthodoxe Kirche als eigenständige Kirche anerkannt. Wir waren mit Petro Bokanov unterwegs. Und Wiederaufbau der Synagoge im Hamburger Grindelviertel. Heute reichen die Politiker einen entsprechenden interfraktionellen Antrag in die Bürgerschaft ein. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Winter ist das Leben für Menschen auf der Straße besonders hart, denn die Notunterkünfte und andere Angebote für Obdachlose sind begrenzt. Doch wie viele Obdachlose gibt es überhaupt? Wer lebt auf der Straße und woher kommen die Menschen? Niemand weiß das so genau. In Berlin findet deshalb in der kommenden Nacht die bundesweit erste Obdachlosenzählung statt. Paris hat es vor 2 Jahren vorgemacht, jetzt zieht Berlin als erste deutsche Großstadt nach. So werden Tausende von Helfern die Quartiere der Obdachlosen aufsuchen und Listen erstellen. Darunter sind auch viele Ehrenamtler aus der katholischen und evangelischen Kirche. Denn kirchliche Suppenküchen und Schlafstellen gehören seit langem zu den Anlaufstellen für Menschen ohne Dach über dem Kopf. Simon Berninger berichtet vorab über die erste Obdachlosenzählung und hat sich auf Berlins Straßen umgeschaut.
Schönen guten Tag, ich bin der Danny, ich bin leider obdachlos und wollte von daher gerne fragen, ob Sie nicht vielleicht eine kleine Spende für mich haben.
Alltag in Berlin. Obdachlose ziehen durch die U-Bahn, bitten um etwas Geld oder verkaufen die Obdachlosenzeitschrift. Selbst wer darüber hinweghört, kann erahnen, dass Obdachlosigkeit in der Hauptstadt ein großes Thema ist. Doch wie groß genau, konnten Politiker und Sozialarbeiter bislang nicht sagen.
Es gibt nur Schätzungen und die Schätzungen reichen, auch das ist unterschiedlich, mal von 2.000 bis 20.000 oder 3.000 bis 6.000. Also selbst die Schätzungen weichen so voneinander ab, dass man einfach keine realistische Zahl hat, auch keine realistische Schätzung, weil das eben schwierig zu schätzen ist.
Sagt Klaus-Peter Licht, zuständig für bürgerschaftliches Engagement bei der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Der Sozialarbeiter hat in den vergangenen Wochen an erster Stelle dafür geworben, die Zahl der Obdachlosen genauer zu ermitteln. Unter seiner Leitung hat der Sozialsenat am 29. Januar zur Nacht der Solidarität geladen. Die Idee? Ehrenamtliche zählen alle Menschen, die ihr Quartier in dieser Nacht auf der Straße haben.
3 Stunden von 22 Uhr bis 1 Uhr, das ist so üblich auch in anderen internationalen Zählungen, weil 22 Uhr ist die Zeit, wo auch viele Kälteeinrichtungen, wo man dort sein muss. Und wir haben die Stadt aufgeteilt, lebensweltlich orientierte Räume im Land Berlin, 448 Planungsräume, pro Planungsraum ein Team, mindestens 3 Personen, immer geleitet von einem möglichst professionellen oder zum Beispiel auch erfahrene Studierende, so 6., 7. Semester, die wirklich Vorerfahrung haben.
Zum Beispiel die Studierenden an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin-Karlshorst. Dort gehören Obdachlose ohnehin zum festen Personaltableau, denn an der Hochschule in Trägerschaft des Berliner Erzbistums gibt es seit Jahren die sogenannte Obdachlosen-Uni von und für Menschen, die auf der Straße leben. An der Hochschule können Sie selbst Vorträge halten. Das soll Ihnen das Gefühl geben, gebraucht, gehört und für Ihr Wissen geschätzt zu werden. Zugleich schwinden damit bei den Studierenden die Berührungsängste. Sarah und Marc, beide eingeschrieben für soziale Arbeit, mussten jedenfalls nicht lange überlegen, ob sie bei der Nacht der Solidarität mitmachen würden.
Ich finde es wichtig, eine konkrete Zahl zu haben, um auch Forderungen besser zu gestalten, wenn man genau weiß, was eigentlich der Bedarf ist und was die tatsächliche Anzahl ist an beispielsweise Notunterkünften, die gestellt wird.
Und wir erleben das dann nur für 3 Stunden draußen zu sein und zu zählen und frieren schon sehr. Und diese Menschen haben das tagtäglich, jede Nacht. Und ich bin selber auch Christ und das gleiche nicht von beim Herzlichen Samariter jetzt zum Beispiel, ist es ja ganz oft so, dass man dran vorbeigeht einfach an den Obdachlosen, sie nicht wahrnimmt.
Ja, wahrscheinlich ist das die Übersetzung der Nächstenliebe, ich weiß es nicht.
So falsch kann die Studentin nicht liegen, denn auch kirchliche Akteure in der Obdachlosenhilfe berufen sich bei ihrer Arbeit auf die Bibel. Die Suppenküche der Franziskaner in Pankow gehört in Berlin zu den prominentesten konfessionellen Angeboten für wohnungs- und mittellose Menschen.
Es ist das, was ihr dem Geringsten, meiner Bruder, getan habt, das habt ihr mir getan. Das wird hier tagtäglich greifbar. Das ist auch das Ideal des heiligen Franziskus. Die Zuwendung zu Mitmenschen, die Barmherzigkeit Gottes spürbar machen. Wir machen sie hier spürbar durch eine Suppe, durch persönliche Ansprache.
Bernd Backhaus leitet die Suppenküche seit 6 Jahren. Die Einrichtung gibt es schon seit der Wende. Eine Franziskanerschwester erkannte damals die Not.
Schwester Monika war mit Menschen hier im ehemaligen Osten in Kontakt, die mit dem Fall der Mauer nicht nur einen Käfig, sondern auch gewisse Sicherheiten verloren hatten. Und erstmal vor ziemlichen Herausforderungen standen. Und da waren immer wieder Menschen dabei, die ihr dann gesagt haben, Monika, ich habe Hunger.
Daraufhin hat Schwester Monika einfach angefangen, für die Bedürftigen zu kochen. Damals wie heute bekommen Obdachlose hier 6-mal in der Woche eine kostenlose Suppe. Und den leeren Suppentellern nachzuurteilen, ist die Not nach wie vor groß.
Mittags zählen wir die abgewaschenen Schalen und wissen dann, wie viele Gäste wir da hatten. Gestern waren es 224, das ist schon relativ viel. Aber die 224 sind nicht alle Menschen, die in Berlin hungrig sind. Es sind die, die den Schritt gewagt haben über die Schwelle der Suppenküche und sich entblößen. Da gibt es noch eine große Zahl an Menschen, die genau das nicht wagen.
Daher findet es Bernd Backhaus gut, dass der Berliner Sozialsenat mit der Obdachlosenzählung nun versucht, Klarheit zu schaffen. Und auch bei Tobi, einem der Gäste in der Suppenküche, kommt die Aktion grundsätzlich gut an.
Für die Statistik natürlich gut, fürs Wissen, ne? Damit die vielleicht in der Politik auch etwas verändern können. Aber es ist klar, dass sich die Leute dann auch irgendwie ein bisschen komisch fühlen, weil da kommt jemand und zählt mich und steckt mich in eine Liste rein.
Tatsächlich erfasst die Zählung nicht nur die bloßen Personen, die auf der Straße leben, sondern neben Alter und Geschlecht auch deren Herkunft. Bei letzterem konnten Obdachlosenhelfer in den vergangenen Jahren Veränderungen auf Berlins Straßen beobachten. So auch Anna-Sophie Gerd, Diakonin und Leiterin der City-Station in Charlottenburg. Das ist tagsüber ein kostengünstiges Café mit Duschmöglichkeiten, abends ein Nachtquartier mit 30 Betten, geleitet von der Berliner Stadtmission, die zur evangelischen Kirche in Berlin gehört.
Anmeldung machen.
Kann ja keine Wohnung bauen.
Hotel machen und dann Adresse im Hotel.
Nee, Hotel, da kannst du dich nicht anmelden. Du brauchst eine Wohnungsgeberbescheinigung. Ein Hotel kann dir das Dokument zum Anmelden nicht geben. Du brauchst eine richtige Wohnung.
Ohne dann schwarze Arbeit?
Schwarz darf man nicht arbeiten.
Für Anna-Sophie Gerd sind solche Gespräche kein Einzelfall. Im Gegenteil, sagt sie angesichts der Entwicklung, die sie hier seit 8 Jahren beobachtet hat.
Die Beobachtung ist ganz klar, dass es mehr Menschen gibt, die auf der Straße leben in Berlin. Als ich angefangen habe, gab es knapp 600 Notübernachtungsplätze in ganz Berlin. Und jetzt sind wir bei 1200. Für die Zahl der Obdachlosen immer noch zu wenig. Und es sind vor allen Dingen mehr Menschen aus anderen europäischen Ländern, die hierher kommen. In Rumänien zum Beispiel Menschen, die da in Roma-Camps leben, die haben zu über 50% keinen Zugang zu fließend Wasser. Und wir reden da noch nicht mal über Trinkwasser oder sogar warmes Wasser. Diese Menschen kommen hierher mit der klaren Hoffnung auf ein besseres Leben.
In bis dato ungezählten Fällen landen sie aber auf der Straße. Ohne deutschen Pass haben sie keinen Anspruch auf Wohnungslosenhilfe, die Deutschen nach § 67 im Sozialgesetzbuch 12 zusteht. Deshalb sind niedrigschwellige Einrichtungen wie die City-Station in Charlottenburg oder die Suppenküche in Pankow oftmals die einzigen Anlaufstellen für Obdachlose aus dem Ausland. Das ist längst ein Politikum, sagt Jens Wurzbacher, Professor für Sozialpolitik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen.
Dass dann natürlich gesagt wird, ja, was ist eigentlich mit unseren Obdachlosen sozusagen, dass dann so eine Trennung vorgenommen wird zwischen denen, denen die Hilfeleistung vermeintlich eigentlich zusteht und den anderen nicht, obwohl die Not völlig gleichbedeutend ist. Und in dem Zwiespalt befinden sich natürlich die Bezirkspolitiker auch. Es gab eine sehr restriktive Linie im Bezirk Mitte. Neukölln schickt Leute auch zurück, also organisiert Busse Richtung Polen, Bulgarien und dergleichen mehr.
Soweit denkt der Leiter der Nacht der Solidarität aber nicht. Fürs Erste betont Hans-Peter Licht.
Die Ergebnisse müssen natürlich auch erstmal ausgewertet werden. Und dann ist die politische Verantwortung natürlich bei der Senatorin und
damit auch natürlich die Frage, was machen wir mit den Ergebnissen? Aber allein für mich ein ganz wichtiger Nebeneffekt, nämlich das, was jetzt schon passiert ist. Ich sage immer so, wir gucken nicht mehr weg, sondern wir gucken hin. Das hat eine Auswirkung auf das Engagement, dass sich mehr Menschen engagieren werden, aber auch kritisch nachfragen werden, was tut die Stadt eigentlich?
Daran wird sich die Nacht der Solidarität wohl auch messen lassen müssen.
Simon Berninger berichtete über die bundesweit erste Obdachlosenzählung in Berlin in der kommenden Nacht. Seit dem 19. Jahrhundert sind viele Ukrainer aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nach Deutschland eingewandert. Hier angekommen gründeten sie auch orthodoxe Gemeinden. Vor einem Jahr wurde die ukrainisch-orthodoxe Kirche vom Patriarchen von Konstantinopel offiziell als eigenständige Kirche anerkannt. Ein wichtiger Schritt für die nationale Selbstbehauptung gegenüber dem Nachbarn Russland. Doch den ukrainisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland fehlen Geistliche. Petro Bokanov ist einer von ihnen. Er ist gleich für mehrere ukrainisch-orthodoxe Gemeinden zuständig. Daniel Donat hat den Geistlichen bei einem Gottesdienst zum orthodoxen Weihnachtsfest begleitet, das im Januar gefeiert wird.
Kaum ist die Liturgie vorbei, verschwindet Petro Bokanov in einem Nebenraum. Legt seinen schwarzen Umhang ab. Darunter trägt er eine Wischewanka, ein weißes Hemd mit blauen geometrischen Stickmustern. Sie gelten als traditionell ukrainisch. Muster, die an diesem Januartag viele hier tragen, denn sie feiern das orthodoxe Weihnachtsfest nach. Einige Dutzend sind gekommen. Während der Priester Petro Bokanov sich noch umzieht, greifen die Gäste in der großen Halle mit den holzvertiefelten Wänden aus den 60er Jahren auf das üppige Feiertagsbuffet zu. Auf mehreren Tischen stehen Speisen bereit, darunter auch Salo. So heißt der Rückenspeck, der in der Ukraine meist mit Schwarzbrot und Pfeffer gegessen wird. Bokanov, der kräftige Mann mit dem freundlichen Blick und hellem Dreitagebart, ist erst seit 4 Jahren Priester. Er selbst besuchte früher die Gottesdienste der russisch-orthodoxen Auslandskirche in Mannheim. Doch als Russland 2014 die Krim annektierte, hat er es dort nicht mehr ausgehalten. Denn viele Gemeindemitglieder sprachen davon,
ja, dass die Ukrainer Nazisten sind, dass Krim immer russisch gewesen war und dass es ein Teil von Russland, das richtig gemacht worden ist und dass die russische Sprache unterdrückt war und sowas.
Ansichten, die damals durch staatliche russische Medien permanent verbreitet wurden. Bokanov, der eigentlich in Mannheim lebt, schaute sich um und fand eine ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Frankfurt. Die hielt gerade nach einem neuen Priester Ausschau.
Weil es wirklich ein riesiger Bedarf einer pastoralen Betreuung entstand. Und besonders wegen dieser Kriegssituation. Und dann muss jemand dieses Amt übernehmen, der in Deutschland wohnt.
Und so hat Bokanov Priesterseminare besucht und sich zum Priester weihen lassen. Seitdem ist er kreuz und quer durch die Region unterwegs, so wie auch an diesem Sonntag. In der schmucklosen Halle in Altendietz wird viel gesungen. Bokanov kommt aus Kiew. Er war Lehrer für Russisch und russische Literatur, doch gut leben konnte er davon nicht. Er wechselte in die Werbebranche. Vor 22 Jahren kam er dann gemeinsam mit seiner Frau nach Deutschland, machte eine Umschulung zum Fachinformatiker und arbeitet nun als Programmierer in einem SAP-Beratungshaus. Seine Freizeit widmet er hauptsächlich der Kirche und seinen Gemeinden in Frankfurt und Mannheim. Am Wochenende besuchte er auch verwundete ukrainische Soldaten im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Er selbst war bereits mehrmals als Militärseelsorger an der Front in der Ostukraine. Auch um zu verstehen, was die Soldaten dort erlebt haben.
Und jetzt kann ich mit denen, die momentan behandelt sind in Krankenhäusern, auf Augenhöhe einfach sprechen. Ich verstehe die gut, weil ich das auch erlebt habe. Da konntest du jeden Tag oder jede Zeit verletzt oder getötet werden.
4 dieser Soldaten sind an diesem Tag auch in Altendietz. Sie stehen vor der Veranstaltungshalle und rauchen. Einer sitzt im Rollstuhl, der andere steht auf Krücken. Ein Mann in einem blauen Trainingsanzug trägt einen dicken weißen Verband um seinen Arm. Bokanov lässt sich zu einer Zigarette überreden, obwohl er eigentlich aufgehört hat zu rauchen. Während er an seiner Zigarette zieht, fragt er die Männer danach, wie es ihnen geht. Einer von ihnen ist Alexei. Seit Mai wird er im Bundeswehrkrankenhaus behandelt. Er sitzt im Rollstuhl. Unter seiner blauen Trainingshose sind die Umrisse einer Schiene zu erkennen. Sein Gesicht ist von einigen Narben gezeichnet.
Es ist im Kampf passiert. Wir wurden von einer Panzerabwehrrakete getroffen. So war es nun mal.
Viel mehr will Alexei über die Kämpfe nicht erzählen. Früher hat er als Unternehmer gearbeitet. Doch nachdem er in den Krieg gezogen war, ist es mit seiner Firma bergab gegangen. 4 Jahre hat er im Osten der Ukraine gekämpft.
Ich bin
freiwillig an die Front gegangen, konnte nicht eingezogen werden, weil ich 3 Kinder habe. Das ist mein Land, unser Land. Ich habe 200 Kilometer von der Front gelebt, also ganz nah. Ich wollte nicht, dass meine Kinder wissen, was Krieg ist. Ich wollte einfach meinen Beitrag dazu leisten. Was soll ich noch dazu sagen?
Wie lange er noch in Deutschland bleiben wird, weiß er nicht. Seine Familie lebt immer noch in der Ukraine. Gegen die Einsamkeit helfen ihm auch die Gespräche mit dem Seelsorger Bokanov.
Jeder von denen braucht eine psychologische Unterstützung und eine psychologische Behandlung. In Deutschland natürlich gibt es keine Psychologen, die Russisch bzw. Ukrainisch beherrscht im Krankenhaus. Sie können einen deutschen Psychologe oder Psychiater zur Verfügung stellen, aber das bringt nichts, weil die können die Sprache nicht und die kennen Mentalität auch nicht von den Leuten. Und deswegen, wir sprechen miteinander. Einfach so.
Mehr als 120 ukrainische Soldaten wurden in den vergangenen 5 Jahren in den Bundeswehrkrankenhäusern bundesweit behandelt. Ukrainische Seelsorger gibt es aber nur wenige. Und so legt der Priester am Wochenende zum Teil hunderte Kilometer zurück, um seine Gemeindemitglieder zu betreuen. Für seine Arbeit bekommt er kein Geld. Alles Ehrenamt, sagt er. Zufrieden ist er trotzdem.
Ich fühle eigentlich mich in Pflicht, das zu machen. Also, weil ich sehe diesen Bedarf und ich sehe an den Leuten, an die Augen von Leuten, dass die das brauchen. Und dann gibt es mir ein gutes Gefühl, dass ich das nicht umsonst tue.
Seelsorge auch für ukrainische Soldaten. Das war Daniel Donat mit einem Porträt über Petro Bokanov, einer von 4 ukrainisch-orthodoxen Geistlichen in Deutschland. '38 verwüsteten die Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht auch die imposante Synagoge im Hamburger Grindelviertel. Ein Jahr später wurde das Gebäude auf dem ehemaligen Bornplatz auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen. Heute erinnern 2 Gedenktafeln und ein Steinmosaik an die Synagoge. Spätestens nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Herbst wünschen sich viele Hamburger als ein Zeichen der Solidarität und Toleranz, dass die Synagoge wieder aufgebaut wird. Heute soll dazu ein interfraktioneller Antrag in die Bürgerschaft eingereicht werden. Gestern wurde der Antrag in Hamburg vorgestellt. Axel Schröder war für uns dabei.
Es ist große Pause an der Schule im jüdischen Bildungshaus Josef Karlebach im Hamburger Grindelviertel. Der Schulhof, auf dem die Kinder herumtoben, ist umgeben von einem hohen Stahlgitterzaun, das ganze Gelände videoüberwacht. Die Pläne, gleich nebenan, auf dem einstigen Bornplatz die 1939 abgerissene Synagoge wieder aufzubauen, werden konkreter. Und Philipp Strichertz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, freut sich darüber.
Also ich habe hier Kinder, ich komme hier jeden Tag vorbei. Und diesen Platz so leer zu sehen und dann mit dem Hochbunker noch dazu, ist kein Spaß. Und deswegen ist es jetzt wirklich berührend und auch für unsere Mitglieder sehr berührend, dass die ganze Stadt dahinter steht, dass diese Synagoge wieder aufgebaut werden muss.
Philipp Strichertz steht auf dem weiten Josef-Karlebach-Platz. In den Boden eingelassene schwarze Pflastersteine zeichnen die Grundlinien des prächtigen Kuppeldachs der Synagoge nach. Auf dem Platz versammelt sind auch Abgeordnete von SPD und Grünen, von FDP, CDU und Linken in der hamburgischen Bürgerschaft. In einem fraktionsübergreifenden Antrag fordern sie den Wiederaufbau der Synagoge. Bevor der aber losgehen kann, soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Das Geld dafür kommt vom Bund, erklärt Agnes Tjaks, Fraktionschef der Hamburger Grünen.
Nein, wir glauben, dass wir mit 600.000 Euro für die erste Machbarkeitsstudie dieser Synagoge, dann haben Sie ja noch nicht einen fertigen Bauplan, aber Sie haben sozusagen die Klärung der wichtigsten Punkte, gut hinkommen werden.
Wie teuer ein Wiederaufbau am Ende sein wird, steht noch nicht fest. Dass sich auch die Stadt Hamburg daran beteiligen wird, aber schon, so Tjaks.
Das Grundstück, auf dem diese Synagoge steht, gehört der Stadt. Auch das ist sozusagen eine Beteiligungsmöglichkeit. Und am Ende des Tages wird sich die Stadt natürlich auch fragen müssen, inwieweit sie sich auch finanziell in bestimmten Dingen beteiligt. Aber das sind Fragen, die dann anstehen. Klar ist, dass die Stadt diesen Prozess sehr aktiv begleiten muss, damit er am Ende klappt.
Neben dem Grünen nickt André Trepol von der CDU.
Ich wünsche mir auch, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger sagen, das ist eine gute Sache, das bringt die Stadt zusammen, das ermöglicht Menschen jüdischen Glaubens hier im Herzen des Grindelviertels wieder ihren Glauben auch auszuleben. Und deshalb hoffe ich auch, dass es viele Spenderinnen und Spender in der Stadt geben wird.
Erbaut aus rotem Ziegelstein mit großen runden Rosettenfenstern wurde das Gotteshaus 1906 eingeweiht. In der Pogromnacht von 1938 wird die Synagoge schwer beschädigt, ein Jahr später abgerissen, auf Anweisung der Stadtverwaltung, auf Kosten der jüdischen Gemeinde. Der Wiederaufbau der Synagoge wurde zwar schon früher immer mal wieder diskutiert, seit dem antisemitischen Anschlag von Halle hatte diese Debatte aber an Fahrt aufgenommen. Den Einwand von Historikern, dass ein Wiederaufbau den Charakter des jetzigen Mahnmals verändern wird, dass ein Neubau den Blick auf die Vergangenheit verstellen könnte, diesen Einwand kann Christiane Schneider von der Linken zwar verstehen, der Wunsch der jüdischen Gemeinde, trotzdem die alte Synagoge wieder zu errichten, sei aber zu respektieren, so Schneider.
Das ist ein Anliegen der Bürgerschaft, dass es nicht der Eindruck entsteht, dass es nun alles vorbei ist, dass alles wieder gut ist. Das heißt, der Wiederaufbau der Synagoge ist wichtig, aber die Mahnung, dass nichts wieder so ist wie vorher, die ist auch wichtig.
Bislang favorisiert die jüdische Gemeinde in Hamburg einen Wiederaufbau nach den erhalten gebliebenen historischen Bauplänen. Auch wenn der Innenraum kleiner ausfallen könnte, sagt der Gemeindevorsitzende Philipp Strichertz.
Da gab es also seinerzeit 1200 Plätze und ehrlicherweise muss man sagen, heutzutage würden da auch 500 reichen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass es auch mal wieder den Bedarf für 1200 gibt. Es ist sicherlich auch ein Signal des Aufbruchs an die Hamburger Juden.
Eine neue Synagoge solle aber nicht nur den Mitgliedern der Gemeinde zur Verfügung stehen, so Strichertz. Auch Tagungs- und Seminarräume könnten entstehen, um das Gotteshaus für die Menschen im Grindelviertel zu öffnen. Ende des Jahres soll die Machbarkeitsstudie fertig sein. Wenn die Finanzierung geklärt ist, könne es losgehen, freut sich Philipp Strichertz. Die Bauzeit schätzt er auf 5 bis 6 Jahre. Ende der 20er Jahre könnte die alte, neue Synagoge im Grindelviertel dann wieder eröffnen.
In Hamburg gibt es Pläne, die Synagoge im Grindelviertel wieder aufzubauen. Axel Schröder war gestern dabei, als der interfraktionelle Antrag in Hamburg vorgestellt wurde. Damit geht unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Gleich nach den Nachrichten kommt die Länderzeit mit Michael Röhl. Bei ihm geht es um die Frage, ob wir mehr Lebensmittelkontrollen in Deutschland benötigen, weil es immer neue Gesundheitsgefahren gibt.